Naja, es liegt ja jetzt eine Weile zurück, dass wir mit dem Volk Israel aus Ägypten gezogen sind und auch am Berg Sinai, an diesem Gottesberg angelangt sind, angekommen sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. 2. Mose 19 war das Letzte, was wir uns da auch angesehen haben. Und von daher muss ich uns da wieder langsam hinführen. Also, das Volk Israel befindet sich vor dem Berg Sinai. Und der Herr kommt auf diesen Berg herab. Und wir lesen dann, dass der ganze Berg Sinai rauchte, 2. Mose 19, Vers 18, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Gott offenbart sich in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit. Aber diese Offenbarung ist nicht eine nur, die in diesen Zeichen geschieht. Diese Erdbeben, Donner, Blitz, Rauch, Feuer, sondern diese Offenbarung ist eine, die darin mündet, dass Gott seinem Volk seine Gebote mitteilt. Da kommen wir heute hin, 2. Mose 20. Ich möchte einige Verse uns vorlesen. 2. Mose 20, und zwar ab Vers 1. Wenn wir heute, das darf ich zur Einleitung kurz sagen, über die 10 Gebote nachdenken, dann vergessen wir oft dieses Drumherum, wie es damals auch für das Volk Israel sich abgespielt hat. Wir sehen die 10 Gebote als welche, die einfach vor uns sich befinden. Manch einer hat sie auswendig gelernt und kann sie auch aufsagen. Aber könnt ihr euch auch hineinfühlen in die Umstände? Stellt euch vor, ihr würdet jetzt vor diesem Berg stehen, umgeben von Tausende und Abertausende aus dem Volk Israel, Mütter und Väter und Kinder, Großväter und Großmütter, Gesunde und Kranke, Alte und Junge. Und vor euch würde dieser Berg rauchen und feurig sich erheben. Blitz und Donner würde zu hören sein und Gott in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit offenbart sich dort. So hat das Volk Israel zuallererst die 10 Gebote vernommen. Und so müssen wir uns das auch vorstellen. Und so lese ich uns den Text jetzt auch vor aus 2. Mose 20, Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte, also nicht nur die Zeichen. Alle Zeichen führen letztendlich zum Wort hin. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst hier kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb der Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne. Und es sprach zu Mose: Rede du mit uns, und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Bis hierhin möchte ich uns den Text vorlesen. Ich möchte am Anfang noch mit uns gemeinsam beten. Lieber Herr, ja, hab du Dank, dass du dein Werk tust, auch heute Morgen hier in der Gemeinde. Dein Wort richtet es aus. Herr, ich kann es nicht. Erkläre du, Herr, uns, was dies für uns zu bedeuten hat. Und lege es uns auch auf das Herz, Herr. Denn wir stehen heute anstatt des Volkes Israel damals vor dir. Und wir hören heute diese Worte für uns. Hilf uns, sie zu verstehen. Hilf uns, dein Anliegen zu begreifen. Leite uns, Herr, in deine Wahrheit durch deinen Geist. Gib Gnade zum Hören wie auch zum Reden. Herr, wir brauchen dich, wir brauchen dein Wirken. Du nur allein vermagst, lebendiges Wasser zu geben. Lass du es fließen, Herr, um deines Sohnes willen. Amen. Die Geschichte der Unterweisung Gottes für sein Volk ist eine überaus wichtige Geschichte. Das ist auch ganz verständlich. Wenn ein Mensch geboren wird, dann ist dieser Mensch klein und hilflos und braucht Unterweisung. Aus diesem Grund sagt die Mutter und der Vater, wir müssen das Kind anleiten. Wir müssen dem Kind helfen. Wir müssen das Kind ernähren. Wir müssen das Kind kleiden. Wir müssen dem Kind Schutz und Obdach geben. Und wir müssen dem Kind beibringen, zu sprechen. Natürlich vermag das Kind Kraft seiner Geburt eben auch sprechen lernen. Also es vermag Sprache zu lernen. Das steckt in ihm drin, das hat Gott in es hineingelegt. Und doch bemühe sich natürlich Vater und Mutter sehr darum, dass das Kind sprechen lernen kann. Und dann geht es weiter. Dann kommt natürlich das Lesen lernen, das Rechnen lernen. Also wenn es dabei schon aufhören würde, wäre es ja ganz gut. Gell? Aber es wird ja dann immer komplizierter, je länger die Zeit auch dauert und je größer dann auch die Schule ist, je nachdem, Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, überall wird gelernt. Überall wird erklärt, überall wird Unterweisung gegeben, zu Hause wie in der Schule. Sollte Gott sein Volk nicht unterweisen? Wäre es genug, sie einfach herausgeführt zu haben aus Ägypten und sie nun durch die Wüste zu bringen, um sie im Land Kanaan anzusiedeln, ohne ihnen Unterweisung zu geben. Tora ist die Weisung. Diese Weisung, diese Unterweisung oder wie eben viele auch sagen, dieses Gesetz, was hat es denn für eine Bedeutung? Damit wollen wir uns klein wenig noch heute Morgen beschäftigen. Sicher werden wir damit nicht fertig. Aber wir wollen so ein paar kurze Punkte setzen. Wir haben ja hier keine Einzelexegese im 2. Mosebuch, sondern eher so einen Überblick. Was hat das Gesetz für eine Bedeutung? Was ist es und was ist es nicht? Wenn ihr mit mir zusammen einmal einen Text aus dem Neuen Testament aufschlagen wollt, aus dem Römerbrief, dann kann ich euch eine Sache aufzeigen. Eine Sache, die ganz wichtig zu verstehen ist in Bezug auf das Gesetz und die jeder Mensch begreife und verstehe muss. Denn wenn er das nicht versteht, dann kann es sein, dass er selbst gar nicht in der Lage ist, mit dem Gesetz richtig umzugehen. Und zwar heißt es in Römer 3, Vers 20, ja, ich habe euch jetzt lange warten lassen, bis ich das Kapitel euch ja aufgezeigt habe, aber jetzt sage ich es. Römer 3, Vers 20, weil aus den Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Das Gesetz vermag nicht zu rechtfertigen. Wenn ich also im Philipperbrief dann auch noch eine Stelle aufschlage, wo der Paulus den Philipper sagt, wie er es vorher den Römer auch mitgeteilt hat, dass die Rechtfertigung eben eine ist, die nicht aus dem Gesetz kommt. Da sagt er in Philipper 3, 8 und 9, ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das Gesetz vermag niemand zu rechtfertigen. Das ist auch ganz einfach zu erklären. Niemand ist in der Lage, das Gesetz zu halten. Das erklärt Paulus gerade im Römerbrief in den ersten drei Kapiteln. Da sind die Heiden wie die Juden, also die Nationen wie Israel, schuldig vor Gott. Das Gesetz vermag es nicht zu vollbringen. Nichts, was wir zu tun in der Lage wäre, kann uns vor Gott rechtfertigen. Das ist eine ganz einfache Aussage. Aus mir heraus, aus meinem Tun heraus, vermag meine Rechtfertigung nicht zu entstehen. Ich bin nicht in der Lage, vor einem heiligen, lebendigen, herrlichen Gott zu stehen und bestehen zu können. Das ist genau, was das Volk Israel dort am Berg Sinai für sich auch entdeckt hat, dass sie gesagt habe, wir wollen nicht länger mit Gott reden, rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Das Volk Israel hat erkannt, dass sie einen Mittler brauchen. Jemand, der für sie vor Gott steht und in der Lage ist, vor Gott stehen zu können. Ich vermag mit nichts, was ich je tue, getan habe oder tun werde, vor Gott bestehen zu können. Nichts von dem vermag mich zu rechtfertigen. Sagt jetzt nicht, mein Glaube ist es, der mich rechtfertigt. Wenn ich das nur allein sage, dann bemesse ich dem Glauben einen eigenen Verdienst bei und denke dann, weil ich glaube, bin ich nun eben auch vor Gott gerechtfertigt. Aber mein Glaube allein, so wie viele Christen das heute verstehen, du musst nur glauben und dann bist du also ein Kind Gottes. Dieser Glaube allein, wenn ich ihn nicht in Beziehung setze zu dem Herrn Jesus Christus und zu seinem vollbrachten Werk, vermag mir nichts zu bringen. Biblischer Glaube ist nicht einfach eine Sache an und für sich, dass ich jetzt sagen könnte, ach, jetzt muss ich mich anstrengen, bis ich glaube. Und wenn ich glaube, sieht Gott meinen Glaube an und jetzt bin ich gerechtfertigt. Wir haben das ja gelesen, es ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus, an sein Werk, Philipper 3, Vers 8, dass ich nun eben durch den Glauben an Christus gerechtfertigt bin, Philipper 3, 9, genau. Habt ihr das verstanden? Manch einer im religiösen Lager auf dieser Erde versteht sich als ein Kind Gottes und wird dann also, wenn er in der Herrlichkeit ankommt und von Gott gefragt wird, rein theoretisch mal angenommen, warum soll ich dich einlassen? Weil ich geglaubt habe. Ja, aber was bewirkt das nun im Hinblick auf seine eigene Sünde? Ist sein Glaube in der Lage, seine Sünde auszulöschen? Ist sein Glaube in der Lage, wirklich das zu bewirken? Muss da nicht noch kommen, ich vertraue auf den Herrn Jesus Christus und auf sein Werk, was er für mich vollbracht hat, in der Erfüllung des Gesetzes und in der Sühnung meiner Schuld. Das wird heute nicht mehr in der Weise klar und deutlich verkündigt, wie es verkündigt werden soll. Und aus diesem Grund haben wir viele Christen, die eigentlich so von dem her leben, ich tue dies und jenes und wenn ich dies und jenes tue, bin ich dann auch jemand, der vor Gott gerechtfertigt ist und in den Himmel kommt. Ich bete, ich lese meine Bibel und ich gehe in die Gemeinde und so weiter. Und das also macht mich dann auch zu einem Christen. Nein! Das Gesetz, unsere eigenen Werke, unser eigenes Tun vermag uns in keiner einzigen Weise nicht zu rechtfertigen. Es ist nicht in der Lage dazu. Wir dürfen uns, wenn wir uns also ausruhen wollen, oder ich möchte es anders formulieren, wenn wir zum Frieden kommen wollen, nicht auf uns und auf unsere Werke blicken. Warum sollte ich Friede in meinem eigenen Herzen haben? Weil ich etwas getan habe? Das gibt mir keinen Friede. Der Teufel ist jedes Mal in der Lage, mir aufzuzeigen, dass ich selbst doch in meinem ganzen Werk, auch da, wo ich mich bekehrt habe, ach, da habe ich dir gar nicht recht gemacht, da habe ich das nicht gesagt. Und dann kommt eine Bekehrung um die andere Bekehrung. Jetzt muss ich mich nochmal bekehren, jetzt muss ich das nochmal sagen und jetzt muss ich es richtig machen. Und jetzt habe ich das vergessen gehabt, jetzt sage ich es aber, dann ist alles gut. Und am Ende schaut der Sünder nur auf sich. Und blickt nicht auf Christus. Sein Vertrauen ist in sein eigenes Tun. Sein Vertrauen ist in seine eigene Kraft. Sein Vertrauen ist in seine eigene moralische Integrität. Sein Vertrauen schlechthin ist auf sein eigenes Vermögen ausgerichtet. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Das ist unmöglich. Das Gesetz vermag nicht zu rechtfertigen. Was aber hat es denn dann für eine Bedeutung? Es hat die Bedeutung, uns auf den hinzuweisen, der allein in der Lage ist, uns zu rechtfertigen, uns zu retten, uns zu heiligen, uns zu verherrlichen. Und das finden wir im Galaterbrief einmal so ausgedrückt, und auch erklärt, und zwar im 3. Kapitel von dem Galaterbrief steht es in der Weise auch beschrieben. Galater 3. Und da heißt es in dem Vers 24, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin. Das Gesetz hat die Funktion, uns auf Christus hinzuweisen. Und es tut es in ganz unterschiedlicher Weise. Im Alten Testament haben wir zum Beispiel in dem Zeremonialgesetz die Opfer, das Brandopfer, dann das Friedensopfer, dann das Sündopfer, das Schuldopfer, Speiseopfer. Diese ganze Opfer weise auf das eine Opfer hin, welches der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat. Aber noch in einer ganz anderen Weise ist das Gesetz für uns eine unersetzliche Hilfe bis zum heutigen Tag, dass wir auf Christus hingewiesen werde. Nämlich jedes Mal, wenn ich einem Gebot Gottes begegne, wie eins von den 10 Geboten, bemerke ich, dass ich von mir aus nicht in der Lage bin, es zu erfüllen. Fangen wir mit dem 1. Gebot an, wenn es da heißt, eben in 2. Mose 20, ich bin der Herr dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich kann natürlich von meiner Seite aus sagen, das nehme ich mir jetzt vor. Jetzt soll der lebendige, dreieinige Gott, der mich errettet hat und mich befreit hat, mein Ein und mein Alles sein. Und nichts anderes mehr soll mir wichtig sein, so dass es mir im Wege steht und sich selbst als Gott erhebt, so dass ich es anbete oder auch ihm mehr Aufmerksamkeit schenke als gut ist. Das mag ich wohl sagen. Aber jeder, der das sich selbst sagt und dann ganz ehrlich mit sich ist, der entdeckt dann auch ganz bald, das gelingt nicht. Ich kann das sehr wohl mir sagen. Ich kann mir das immer wieder neu sagen. Ich möchte mein Leben dem Herrn Jesus hingeben. Ich möchte wirklich auch dem Herrn Jesus dienen. Ich möchte in der Bibel lesen, ich möchte beten, ich möchte in der Gemeinde dem Herrn dienen, ich möchte also ein Zeugnis für ihn in dieser Welt sein. Das alles, das mag da sein. Aber am Ende merken wir sehr deutlich, dass wir es doch gar nicht vermögen. Also, dass wir von uns aus nicht in der Lage sind, das zu tun. Das ist etwas überaus Wichtiges in Bezug auf alle Weisung Gottes, denn das Gesetz bringt uns zu Christus hin. Das Gesetz, alle Weisung, alle Gebote, alle Regeln, alle Anordnungen, die auch im Neuen Testament nun vom Herrn Jesus Christus ja selber betont werden können, wo er uns das auch erklärt und sagt, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Oder wenn er uns sagen kann, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Ja, ich kann es wohl hören. Ich kann es wohl wahrnehmen. Ich kann es sogar als etwas wahrnehmen, was ich vom Wunsch her mir nun es liegt mir auf dem Herzen, es zu tun. Aber ich vermag es nicht. Ich vermag es wirklich nicht. So treibt mich jede Anordnung, so treibt mich jedes einzelne Gebot zu Christus hin. So ist das Gesetz ein Lehrmeister für mich auf Christus hin. Nicht nur in Bezug auf das Alte Testament, sondern auch in Bezug auf alle Anordnungen im Neuen Testament. Betet alle Zeit, 1. Thessalonicher. Ja, wer kann das schon? Seid in allem dankbar. Wer kann das schon? Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Vermagst du das? Wenn ich an solche Verse stoße, dann komme ich immer wieder zum Herrn Jesus und sage, Herr Jesus, ich kann das nicht. Ich vermag es nicht. Und das ist das Ziel und der Zweck all dieser Gebote. Alle Weisung bringt uns zu dem, der Weg ist, der uns in der Lage ist zu erretten, der uns in der Lage ist, auch beizustehen, dass wir auf dem Weg wandeln können, den er möchte, dass wir darauf gehen. Das wird einmal im Hebräer, in Kapitel 13, genau auch so ausgedrückt. Hebräer 13. Da heißt es, Vers 20 und 21, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Das bleibt bestehen. Wir sollen seinen Willen tun. Die, die in seine Gebote wandeln, sind die, die ihn auch lieben. Damit ihr seinen Willen tut. Indem, und jetzt kommt es, wie es möglich ist, indem er, Gott selbst, in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Der Herr Jesus gibt mir seine Gebote und gibt mir seine Ordnungen und bringt mich dadurch immer wieder zu sich selbst hin. Das ist nun für euch und für mich etwas, was man nie vergessen dürfe, wenn wir die Bibel lesen. Dass wir durch die Worte, durch die Augrade, durch die Weisung, Torah und Mishnah heißt es im Alten Testament, im Exodus, dann im Neuen Testament ist es das Nomos oder Entole, also die Ordnung, die Gebote, das Gesetz, die Weisung, die Unterweisung, all dies muss mich zu dem Herrn Jesus Christus bringen. Manchmal geht es uns so, dass wir das vergessen. Und aus diesem Grund wird Jesus Christus dann auch für uns in den Hintergrund gedrängt. Wie ist es bei dir? Was erzeuge in dir die ganzen Gebote und Anordnungen, die du liest? Du liest ja auch die Bibel. Du liest sie im Alten und im Neuen Testament. Es ist ein Wort, ein Gott, ein Weg. Eine Ordnung. Die 10 Gebote sind eine Anordnung, die Gott nie zurückgenommen hat. Im Neuen Testament vermag der Paulus im Römerbrief den Römer im Hinblick auf ihr Leben zu sagen, wie sie es sich selbst auch vornehmen solle mit Gottes Hilfe, dass sie darin lebe. Römer 13, Vers 8, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Anordnungen Gottes ändern sich nicht. Die 10 Gebote sind gültig. Wir können nicht sagen, ich darf heute töten, ich darf heute Ehe brechen, ich darf heute lügen. Nein, es sind Gottes Anordnungen, es ist Gottes Unterweisung, es ist Gottes Belehrung, es zeugt von Gottes Wesen und von Gottes Charakter und von Gottes Eigenschaften. Und aus diesem Grund sind sie für uns bis zum heutigen Tag gültig, nicht als die Quelle unserer Rechtfertigung, aber als die Weisung hin zum Leben. Wenn Gott uns nicht erklärt, was gut und böse, was richtig und falsch ist, würden wir es nicht wissen. Wenn Gott uns nicht aufzeigt, wie unser Leben gelebt werden soll, vermögen wir nicht von uns aus es zu entdecken. Wenn Gott uns nicht erklären würde, was es heißt, ein Christ zu sein und als Christ zu leben, würden wir nicht von uns aus selber das rausfinden können. Vergebt einander. Das ist eine Anordnung. Und die gilt. Also, das ist etwas, was für mich entscheidend und bedeutsam ist. Und so ist es eben ganz wichtig zu verstehen, dass das Gesetz als solches nicht abgeschafft wurde. Was abgeschafft wurde, ist, sind die Zeremonien. Was sich verändert hat, ist die Fülle der Gnade in dem Herrn Jesus Christus, die im Alten Testament nur als Symbol und Schatten uns aufgezeigt wird. Aber der Christus und sein Wort sind im Alten wie im Neuen Testament dasselbe. Der im Alten Testament spricht, ich bin der Herr dein Gott, spricht es auch im Neuen Testament. Es sind zwei Testamente, aber ein Herr. Es ist ein Weg der Erlösung. Es ist ein Gesetz, eine Weisung, eine Anordnung. In unserem Glaubensbekenntnis, im Westminster-Glaubensbekenntnis, wird es einmal so ausgedrückt: Das Moralgesetz bindet für immer alle, sowohl die Gerechtfertigten als auch alle anderen, ihm gehorsam zu leisten. Und dies nicht allein mit Rücksicht auf die Themen, die darin enthalten sind, sondern auch mit Rücksicht auf die Autorität Gottes, des Schöpfers, der es gegeben hat. Christus löste diese Verpflichtung im Evangelium auf keine Art und Weise auf, sondern verstärkte sie vielmehr. Meint nicht, ich wäre gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um sie aufzulösen, sondern sie zu erfüllen. Der Herr Jesus Christus hat im Neuen Testament nicht etwas anderes gesagt, wie im Alten Testament selber auch schon er erklärt hat. Das Gebot der Liebe, er kann es genau so zusammenfassen, wenn nun er gefragt wird, was ist das Größte, dann kann er das genau sagen, darin wird es alles erfüllt, das Gesetz und die Propheten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist der erste und zweite Teil aus diesem Gesetzblock, aus den 10 Geboten. Das ist für uns von großer Wichtigkeit und das möchte ich gebrauchen, um uns am Ende von dieser Predigt einfach so ein kleines bisschen hier auch das zu erklären, damit wir den Segen der Ordnung, der Weisung Gottes, des Gesetzes Gottes für uns begreifen lernen. Der Psalm 119 ist ein Psalm, der ganz wunderbar ist, weil er das Wort Gottes so sehr auch lobt und preist und damit Gott selbst lobt und preist. Und da finden wir nun einige Zeugnisse darüber, wie diese Weisung Gottes, seine Ordnungen uns helfen, uns ein Segen sind. Wenn jemand sagt, ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, dann mag er das sagen im Hinblick auch auf seine Rechtfertigung, im Hinblick auf seine Erlösung. Wir werden nicht durch das Gesetz erlöst, in dem Sinn, dass wir eben im Halte des Gesetzes erlöst werden. Aber er kann es nie sagen als etwas, wo er quasi sagt, das Gesetz brauche ich nicht mehr. Ich brauche keine Weisung mehr. Ich brauche keine Unterweisung und Belehrung mehr. Ich brauche keine Ordnungen mehr. Ich brauche überhaupt das gar nicht mehr. Denn also ich lebe ja ganz allein von dem Herrn Jesus und von seiner Gnade. Aber gerade der Herr Jesus und seine Gnade führen uns in sein Wort und in seine Weisung hinein. Die sind es, die mich lieben, die in meinen Geboten leben. Also im Psalm 119 wird uns das so auf den Punkt gebracht. Dann heißt es einmal als ein Segen, der aus dem Gesetz her auch kommt. Vers 5 und 6. Oh, dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten, dann werde ich nicht zuschanden. Können wir heute sagen, das gilt nicht mehr. Ich muss von meiner Seite aus gar nicht mehr dahin zielen, dass ich die Anweisungen Gottes halte. Das ist für mich im Grunde genommen gar nicht mehr von Bedeutung. Das vermag doch niemand zu sagen. Im Neuen Testament haben wir das Gleiche in Grün, die Anweisungen Gottes, die uns eben auch gegeben sind und wo der Herr Jesus Christus uns sagt, so sollt ihr leben. So sollt ihr mir folgen. So sollt ihr glauben. Es ist so ein Segen durch das Wort Gottes, durch seine Weisung auch nicht zuschande zu werden. Was kann ich für meine Seele Besseres tun, als die Weisung Gottes ernst zu nehmen? Die Unterweisung, die Belehrung. Kann es meiner Seele schlecht ergehen, wenn ich die Weisung Gottes ernst nehme? Bleibet bei mir und ich in euch. Das ist eine Weisung, eine ganz einfache Weisung. Das Beste, also was ich meiner Seele antun kann, bei dem Herrn Jesus zu bleiben. Und wenn ich das jetzt nicht ernst nehme und ich sage, das brauche ich ja gar nicht, ja, dann werde ich zuschande. Ist ganz einfach. Dann werde ich wirklich zuschande. Wer nicht bis zum Ende seine Zuversicht an ihr festhält, die durch den Herrn Jesus Christus kommt, der gehört nicht zu dem Herrn Jesus Christus, sagt der Herr Jesus selber, Hebräer 3. Die anfängliche Zuversicht bis zum Ende an ihr festzuhalten, ist ein Zeichen dafür, dass ich zu dem Herrn Jesus Christus gehöre. Also, ich werde nicht zuschande, wenn ich auf seine Anweisungen Acht habe. Das gilt bis zu meinem allerletzten Atemzug. Das ist ein großer Segen, diese Anweisung zu haben und erklärt zu bekommen, schau, das macht dich kaputt. Das ist es, was dich zerstört. Murren, zweifeln, mit Gott streiten. Wenn Gott uns das nicht sagen würde, dann würden wir von uns aus selbst das gar nicht wahrhaben wollen. Das Misstrauen Gott gegenüber. Ist es nicht gut, dass er uns immer wieder darauf hinweist? Dass er uns immer wieder auch erklärt, wach auf! Wach auf! Du schläfst ein. Das muss er alle seine Kinder sagen. Hast du die erste Liebe noch? Das Wort in der Offenbarung an die Gemeinde in Ephesus. Die erste Liebe, das ist eine Weisung Gottes, eine Anordnung Gottes, damit ich nicht zu Schande werde. Aber es gibt auch noch etwas anderes, was ich selber in Psalm 119 zum Beispiel finde. Und zwar im 98. Vers heißt es in folgender Weise, da steht auf Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde. Es ist überaus hilfreich für mein Leben in der Welt, die Ordnungen Gottes im Alten wie im Neuen Testament, die Weisung Gottes vor Auge zu haben. Warum lasst ihr euch nicht viel mehr Unrecht tun? Sagte Paulus mal im 1. Korintherbrief, den Geschwister dort in Korinth. Das ist im Hinblick auf das Zusammenleben in der Gemeinde gedacht, aber das ist auch sehr gut verwendbar im Hinblick auf das Zusammenleben in der Welt. In der Welt bekomme ich gesagt, du musst auf jeden Fall für dein Recht kämpfen. Du darfst dir nichts gefallen lassen. Geh vor Gericht, klage an. Das ist ja heute der Weg. Also so quasi, das ist so der Tenor dieser Welt. Und wenn Gott nun in seiner Weisung mir hilft, darüber zu stehen und zu sagen, das kann ich mir gefallen lassen. Es ist möglich, dass man mir Unrecht tut. Ich weiß es, dass es für mich als Kind Gottes etwas ist, was in mir wachsen darf. Die Fähigkeit, Unrecht zu ertragen. Ich muss nicht jedes Mal mich beklagen und schimpfen und anklagen und muss mich dann selber fertig machen. Das machen ja ganz arg viele. Die machen sich fix und fertig, weil sie sagen, da hat mich wieder jemand benachteiligt und da hat mir wieder jemand Unrecht getan. Und wenn jemand sagt, ich kann vergeben. Und ich kann sogar das Unrecht, was ich erlebe in dieser Welt, ich kann es aus Gottes Hand nehmen. Weil es von ihm her kommt. Weil er es jetzt so führt. Dann bin ich weiser. Dann kann ich mit dem umgehen. dann muss ich mein Herz nicht zerstückeln und zerreißen und zerschneiden. Das machen ja ganz arg viele. Wenn irgendwas passiert in ihrem Leben, was eben ihr eigenes Recht schmälert, dann macht es sie im Herzen kaputt. Sie können nicht damit umgehen. Sie haben keine Weisheit. Sie verstehen gar nicht, dass sie selber genauso ungerecht sind. Das ist ja auch eine Hilfe vom Wort Gottes, dass ich eigentlich dann gesagt bekomme, ich bin genauso böse wie der, der jetzt so böse mit mir ist. Ich bin nicht besser. Ich bin nicht besser. Weisheit. Ich werde weiser wie andere. Ich muss mich nicht mehr aufregen über die ganze Angelegenheit und muss mich fix und fertig machen. Ich kann vergeben. Ich kann es aus Gottes Hand nehmen. Ich kann sagen, der ist ja auch genauso mit der gleichen Nöte behaftet, wie ich es bin. Der ist also genauso ein Sünder und leidet genauso darunter, wie ich es auch tue. Ist das nicht viel hilfreicher, wie zu sagen, ich habe Recht und der hat Unrecht. Manche haben bis zum Lebensende Recht. Die haben nie Unrecht. Die wissen immer alles besser. Und das sind die, wo am allermeisten leiden. Die, wo immer Recht haben. Die, die alles besser wissen. Die, die in jeden Kampf ziehen mit gezückter Waffe, wie der Josia, dass er dachte, der Necho, ich muss gegen den Necho kämpfen. Und nachher kommen sie um. Kind Gottes, zweifelsohne. Aber wie dumm war es von ihm, in diesen Kampf zu ziehen. Sind wir weise? Du und ich? Lernen wir von dem, was Gott uns an Ordnung mitgibt? Es geht so weit, dass im Psalm 119, und da höre ich jetzt aber auch auf, und Vers 143, es so steht, Psalm 119, Vers 143, Angst und Drangsal haben mich getroffen, aber deine Gebote sind meine Freude. Ihr Menschen, sehne uns nach dem Paradies. Wir sehne uns nach dem Ort der Glückseligkeit ohne Angst, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Enttäuschung, ohne Verzweiflung. Und das Wort Gottes zeigt uns, wie ein Leben in Gerechtigkeit, in Heiligkeit ausschauen kann. Und wir dadurch eben auch zur Freude zurückfinden können. Wenn ich auf das Gesetz blicke, habe ich ein vollkommenes Werk vor mir. Ein einzigartiges Werk, eine einzigartige Ordnung von einem einzigartigen Gott entworfen, der mir exakt sagen kann, was richtig ist, der mir sagen kann, was gut ist, der mir erklären kann, was schlecht ist, der mir helfen kann, auf das zu blicken, was wichtig ist und das auch einmal aus der Auge verlieren zu können, was nicht so wichtig oder vergangen ist. Ist es auch deine Freude, dieses Wort, diese Gebote, diese Anordnungen? Wie begegnest du ihnen? Sie sind keine Feinde für Kinder Gottes. Auch wenn die Ordnungen, die Gebote, das Gesetz uns nicht zu rechtfertigen vermögen. Also sie vermögen uns nicht in den richtigen Zustand vor Gott zu bringen. Das hat der Herr Jesus Christus getan durch sein Werk am Kreuz auf Golgatha. Dadurch, dass er das Gesetz für uns vollbracht hat, also erfüllt hat. So sind doch diese Ordnungen unsere Freunde. Wisst ihr, was passiert, wenn Christen sagen, wir brauchen das Gesetz nicht? Das ist ganz einfach. Genauso sieht es in ihrem Leben auch aus und in ihrer Gemeinde. Ohne Ordnung. Es geht runter und drüber. Alles ist möglich. Heute predige Frauen. Warum? Weil die Ordnung Gottes nicht mehr wirklich gelte. Weil sie nicht mehr verstanden werden oder verstanden werden wollen. Heute ist ein großes Durcheinander in den Gemeinden. Und das nicht aus dem Grund, weil eben alle es erkannt haben, wir brauchen die Ordnung Gottes nicht mehr, sondern eben aus dem Grund, weil sie sie verwerfen. Wir brauchen die Ordnung Gottes in jeglicher Hinsicht für unser Leben persönlich und für unsere Gemeinschaft in der Gemeinde. Wir brauchen sie und sie sind gut für uns, sie stupfen uns auch. Sie sind wirklich sehr unangenehm. Sie reizen uns oft. Und das ist genau auch das Ziel und die Absicht dieser Gebote. Sie sollen uns eben reizen, sie sollen uns auch aufregen, sie sollen uns aus dem Schlaf herausreißen. Sie sollen uns aufzeigen, schau einmal, so sollte es eigentlich in deinem Leben ausschauen. So solltest du selbst auch sein. Das sollte dein Weg sein. Das sollte deine Einstellung sein. So sollte dein Wesen und dein Charakter auch sein. Das Gesetz ist gerecht und heilig und gut. Gott ist gerecht und heilig und gut. Aus diesem Grund bleibt es als ewig, also für immer ein Maßstab von Gottes Wesen und Eigenschaften und Charakter. Und von daher wird es nicht aufgelöst. Der Ruhetag wird nicht aufgelöst. Alle, die hier sitzen, freuen sich daran, dass sie nicht 7 Tage in der Woche immer wieder durcharbeiten müssen. Diese Schöpfungsordnung ist eine überaus sinnvolle Ordnung. Wir bejahen sie. Wir leben darin und wir sind dankbar dafür. Es sind Dinge des Segens, dass wir diesen Tag haben, an dem wir Gemeinschaft mit Gott haben können, sein Wort hören können, darüber nachdenken können. So viele andere Dinge. Lasst uns nicht sagen, wir brauchen das nicht mehr. Wir brauchen kein Gesetz, wir brauchen keine Ordnung. Doch, wir brauchen sie. Und sie helfen uns selbst auch und sind ein großes Segen. Ich weiß, dass das manchmal für uns im Lesen des Wortes Gottes etwas ist, was ja anstrengend ist. Das 4. Buch Mose mit seiner ganzen Ordnung ist ein überaus anstrengendes Buch zu lesen. Und doch ist es nur ein Beispiel dafür, wie Gott ein Gott der Ordnung ist, wie er zählt, wie er bestimmt, wie er leitet, wie er führt. Und das ist ein Segen für mich und mein eigenes Leben. Wehe mir, wenn diese Ordnung weg ist. Wehe mir, wenn eben alles durcheinander läuft. Dann ist mein Herz durcheinander und alles in meinem Leben durcheinander. Danke wir dem Herrn dafür, dass er uns auch seine Weisung gibt. Und lobe wir ihn darüber. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und beten. Herr Jesus Christus, ach, wie wenig vermag ich von dem zu reden, was wichtig ist, und es klar darzustellen. Herr, du musst wirken und auch nacharbeiten. Du musst es in unsere eigene Herzen legen, dass wir diese Weisung, diese Tora liebgewinne und dass wir sie suchen, dass wir uns an ihr freuen, dass wir erkennen, dass es so ein großes Segen ist, auf deine Wege zu gehen und in deiner Ordnung zu leben. Hilf uns, Herr, unser Fleisch strebt nach etwas ganz anderem. Hilf uns, dass wir deine Ordnung als etwas verstehen, was für uns ein Sieg ist. Und dass wir uns durch diese Ordnung immer wieder zu dir auch hinführen lassen. Ja, Herr, wir verzweifeln daran, dass wir nicht so sein können, wie wir wollen. Aber all diese Verzweiflung soll doch zu dir hin uns bringen. Danke, dass du da stehst als der, durch den wir vollendet werden und ein Werk tun dürfen, was nach deinem Wille ist. Im Hebräer 13 haben wir es gelesen. Du vollbringst es in uns. Ja, Herr, vollbringe du es in unser Leben nach deinem Wille, dass wir unsere Liebe gerade darin zu dir auch zeigen können, dass wir in deine Gebote wandeln. Amen.